Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Heute in dieser Woche mal ein bisschen geteilt. Wir fangen heute am Sonntag, nehmen wir auf, schon mal mit der European Tour an, blicken auf die Omega Dubai Desert Classic zurück im Emirates Golf Club und auf den Sieg von Bryson DeChambeau. Und das machen wir natürlich mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Ja, hallo Malte.
Ungewohnt, die Wochenendarbeit, aber es bleibt nichts anderes übrig, genau, weil die Termine natürlich anstehen und weil es ja auch einen interessanten Sieger zu besprechen gibt, Bryson DeChambeau, über den haben wir ja schon öfter mal gesprochen, aber der hat jetzt dann im Emirates Golf Club einen richtigen Erdrutschsieg auf der Schlussrunde feiern können, minus 24 am Ende sein Score, der ärgste Verfolger, der hat minus 17, 7 Schläge Rückstand. Matt Wallace ist das, der alleinige Zweite, und auf dem dritten Platz bei minus 16, da ballt sich's dann. Paul Waring, Ian Poulter, Sergio Garcia und Alvaro Quiroz. Und Waring und Poulter, die haben auf der Schlussrunde nochmal satte 23 Plätze im Leaderboard gut gemacht. Andere sind dafür abgeschmiert, wie zum Beispiel der Vorjahressieger Hao Tong Li. Desiree, der war zusammen mit Bryson DeChambeau auf die Runde gegangen. Im Schlussflight DeChambeau, der hatte einen Vorsprung auf Hao Tong Li von einem Schlag. Tja, und den hat er relativ schnell ausgebaut. Wir hören mal erstmal Bryson DeChambeau im O-Ton über seine Runde.
Yeah, I knew I wanted to separate myself after 9 holes. I knew, you know, 7, 8 and 9, 6, 7, 5, 6, 7, 8 and 9 were not easy holes. And so to get through that with even par, almost making a birdie or two there, was nice, but then I knew on the back nine I needed to get after it and shoot 3 or 4 under, and that's what I did.
Ja, die Back-9, Desiree, hat er auseinandergenommen auf der Front-9. Da unterschlägt er aber die ersten 3 Birdies gleich an Loch 1 bis 3.
Ja, also da würden andere sich, glaube ich, schon drauf berufen, dass sie 3 Birdies auf den Front-9 gespielt haben. So, wenn das gleich zu Beginn dann passiert. Und so willst du natürlich eine Runde auch starten. Ich meine, er hat dann mit diesen 3 Birdies einfach ganz klare Zeichen gesendet an die Konkurrenz. Ich bin wach, ich bin da. Und ich habe hier gerade Lust, diese Sonntagsrunde auch entsprechend gut abzuschließen. Und sein Mitkonkurrent Hao Tong Li und sein Flightpartner ja auch, hat auf der 1 dann schon einen Schlag verloren, weil er nur ein paar gespielt hat. Auf der 2 hat er dann gleich 2 Schläge dagegen verloren, weil er einen Bogey gespielt hat. Und auf der 3 hat er dann auch ein Birdie spielen können. Aber da waren dann halt schon wieder 3 Schläge dazwischen. Insofern ist es dann so ein schneller Start, der hilft dann schon weiter. Hao Tong Li hat ihm dann noch weitergeholfen, indem er auf der 5 einen Bogey gespielt hat. Und so sind diese vermeintlich ereignislosen Frontnine der Grundstein gewesen dafür, dass er auf den Backnine erst so richtig loslegen konnte, aus meiner Sicht. Also ich würde das nicht unterschlagen. Spektakulärer ist natürlich der Verlauf der Backnine, das ist ganz klar. Und mit dem Eagle an der 10 hat er da ja auch mal so einen richtigen Startschuss dann abgegeben für das, was dann kam. Das einzige Bogey an der 12, das ist relativ irrelevant. Da hat er wirklich genügend Leistung drumherum vollbracht mit 3 Birdies, die das Bogey da umkleiden, und dann noch ein Birdie an der 17. Und an der 18 hat er sich auch massiv geärgert, weil da hätte er natürlich auch ein Birdie spielen können und das ging knapp vorbei, der Putt. Und da hat er sich, glaube ich, echt zusammengerissen, dass er nicht zu sehr seine Verärgerung gezeigt hat, weil natürlich irgendwann mal so gegen Schluss hin auch natürlich der Kommentator sagt, warum regst du dich dann auf, Schätzchen, du bist 6 Schläge vor, 5 Schläge vor, wie auch immer da gerade der Abstand war. Wenn da dann mal ein Putt nicht reingeht, ist doch eigentlich wurscht, aber
normalerweise,
aber da sind wir wieder an dem Punkt, wenn du da nämlich anfängst nachzulassen, dann passieren dir nämlich Dinge. Und ich glaube nämlich, dass das Mindset, dass du dich auch da über jeden verschobenen Putt ärgerst, natürlich wirklich wichtig ist, um deine eigene Spannung hochzuhalten, weil wenn DeChambeau nicht bis zum Schluss wirklich will und wirklich Ergebnis erzielen will und Birdie spielen will und noch ein Birdie spielen will und noch ein Birdie spielen will, dann läuft er Gefahr, das Ergebnis zu verwalten, und dann läuft er auch Gefahr, Fehler zu machen, weil dann praktisch die Spannung weg ist und weil dann das Setup nicht mehr stimmt. Insofern sieht es natürlich für den arglosen Zuschauer immer so ein bisschen albern aus, wenn sich jemand mit so einem großen Vorsprung dann noch ärgert über Kleinigkeiten, die er nicht perfekt macht. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eine Grundvoraussetzung ist, um so eine Runde dann hinzulegen und um dann eben auch so eine Rekordrunde hinzulegen.
Das muss man ja auch nochmal sagen, denn diese Runde oder überhaupt sein Ergebnis mit minus 24, das war am Ende neuer Rekord für das Turnier. Hao Tong Li, der hatte in der letzten Saison, im letzten Jahr mit der minus 23 den aktuell gültigen Rekord aufgestellt. Der wurde von Bryson DeChambeau dann nochmal wieder übertroffen. Aber du hast gesagt, der hat sich geärgert. Ja, das ist aber auch typisch Bryson DeChambeau. Der Mann ist einfach Perfektionist. Dem ist es auch egal, mit wie viel Schlägen Vorsprung er gewinnt. Er möchte nur einfach sein absolutes Optimum abrufen. Das hat er dann auch nochmal im Interview mit der European Tour bestätigt.
It's not about winning by 7 or 10 or whatever, even just winning by 1. It's about what I know I can do. And so I've got a certain expectation value. And yeah, obviously winning is fantastic, but you know, I want to do my absolute best every time I come out here.
Und das hat er dann am Ende, kann man wirklich sagen, hat er geschafft, oder? Er ist sehr, selber mit sich wahrscheinlich kritischer als wir, aber so vom reinen Blick auf die Statistiken können wir eigentlich sagen, das war schon annähernd perfekt.
Naja, also das war eine absolut wunderbare Finalrunde. Justin Thomas hat es übrigens schon kommentiert auf Twitter. Ich habe es jetzt nicht vorliegen, ich kann es nur aus dem Kopf zitieren. Eben hat halt auch wirklich die Runde von Bryson DeChambeau explizit gelobt, dass die halt wirklich, dass es eine unglaublich tolle Finalrunde war und bla 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 und dann eben Win Abroad und so weiter und hat dann nur angefügt, vielleicht hätte ich mich in der Schule doch ein bisschen mehr mit Science, also mit Wissenschaft beschäftigen sollen, weil ja der Wissenschaftler Bryson DeChambeau immer so ein bisschen verlacht wird manchmal und Justin Thomas hat ihm da durchaus Respekt gezollt in seinem Tweet und auch sonst. Und viele andere sicher auch. Und Bryson DeChambeau hat auch mit einer Formulierung, ja, ich freue mich sehr darüber, dass ich auch auf der European Tour mit meinem Ansatz, das Golfspiel zu gestalten, gewinnen kann. Irgendwie so hat er ja gesagt. Also das fand ich dann irgendwie, fand ich süß, wo ich mir gedacht habe, naja, also wenn du damit auf der PGA Tour ein paar Mal gewinnst, dann liegt es nahe, dass das möglicherweise auf der European Tour dann doch auch mal klappen könnte. Aber man sieht, dass er sich dauernd hinterfragt und dass er da natürlich tüftelt und das ist eben sein Ding. Und ich finde, das ist eine sehr erfrischende Note. Ich meine, ich persönlich werde nie seinen Schwung zu meinem favorisierten Schwung, den ich am liebsten sehe, erklären. Aber was er da macht, ist einfach eine ganz andere Note, die er da nochmal reinbringt. Und wenn alle immer ganz, ganz gleich spielen würden, wäre es auch tatsächlich langweilig.
Nur zum Vergleich, magst du seinen Schwung lieber als den von Jim Furyk? Oder würdest
ja,
du
ja, ja, um Gottes Willen. Also das ist immer noch eine andere Liga, um Gottes Willen.
Nur um das nochmal in Relation zu setzen, weil unsere Hörer wissen ja auch, wie du über den Schwung, den Holzhacker-Schwung von Jim Furyk denkst. Also da ist
naja, das müssen aber altgediente Hörer sein, weil ich habe schon lange nicht mehr drüber gelästert, meine ich, mich
zurückzuerinnern. Ich hoffe doch, dass wir seit Jahrzehnten stramme Stammhörer haben, also von daher, die nicht nur stramm die Sendung verfolgen. Also,
genau, ja. Nee, also die wissen das natürlich und das ist, glaube ich, auch für jeden offensichtlich, was ich da meine. Absolut. Optisch. Aber ja, also da ist jetzt Bryson DeChambeau natürlich nochmal ein anderes Kaliber. Aber er ist eben eine faszinierende Type und das, ja, das ist halt, finde ich, ja auch, wenn wir jetzt hier Berichterstattung machen, ist es ja auch für uns einfach schön, wenn wir immer wieder auch über andere Typen berichten. Wenn wir mal Cameron Champ, der übrigens gerade abtaucht zurzeit und nicht so weit vorne zu finden ist, auch vor allen Dingen wegen verpasster Cuts, wenn wir da irgendwie den Schwung analysieren, der natürlich unglaubliche körperliche Hebel hat und wahnsinnig weit schlagen kann, dann kommt Bryson DeChambeau mit seinem wissenschaftlichen Ansatz um die Ecke, dann kommt hoffentlich bald mal wieder Rory McIlroy, dann kommt wieder aufkommend ja Adam Scott, werden wir mal schauen, wie er sich dann anstellt. Wir haben ja so unterschiedliche Schwungtypen. Justin Rose natürlich mit einem wirklich sehr lehrbuchmäßigen Schwung, den man sich sehr, sehr gerne anschaut. Also das ist ja immer wieder anders. Und dann hast du, meine Güte, Shane Lowry zum Beispiel ist jetzt ja natürlich schon rein vom Körperbau her wieder komplett anders aufgestellt. Ja. Und das sieht es halt dann nochmal anders aus, ist aber deswegen nicht minder effektiv. Also das ist einfach dann auch schön, sich das anzugucken, weil ja auch jeder von uns Amateuren ein bisschen einen anderen Schwung hat. Gut, wir haben alle natürlich auch noch unsere Problemchen damit und Wehwehchen dann, aber auch auf professionellem Niveau ist nicht einer wie der andere. Und das macht ja dann auch Spaß, sich das anzugucken und auch zu sehen, aha, wenn man das jetzt so macht oder auch eben anders macht, dann geht's auch.
Viele Wege führen eben zum Turniersieg, in diesem Fall für Bryson DeChambeau zum ersten Sieg auf der European Tour. Und gerade in Dubai diesen Erfolg einzufahren, das war für ihn schon was Besonderes, weil 2016, da war er schon mal bei diesem Event als Amateur damals 18. geworden. Also da hat er schon mal seine Visitenkarte abgegeben und jetzt dann drei Jahre später, dann gewonnen zu haben, schon was ganz Besonderes. Wir hören mal rein.
It's incredibly special. You know, this is one that I've always wanted to get ever since coming here in 2016. It's something that I will forever cherish.
Also ganz was Besonderes für ihn, muss er natürlich auch sagen. Er hatte eine Sponsoreneinladung sicherlich auch dann irgendwo mit Antrittsgeld noch verbunden, um das einfach auch mal einzurücken.
Ja, gut, ich meine, Bryson DeChambeau war der am höchsten dotierte Spieler jetzt in diesem Feld und der hat dann seiner Position sozusagen alle Ehre gemacht. Aber trotzdem ist es ja auch für die European Tour, egal was er da jetzt an Geldern kassiert, um da überhaupt aufzutauchen, ist es natürlich immer spektakulär, wenn dann solche Leute vor Ort sind. Und er hat jetzt wirklich da ganz klar gemacht, was er da tut und hat da einfach auch ganz klar seine Ambitionen untermauert, auch auf der PGA-Tour eventuell eben noch weiter nach oben zu kommen und das nicht bei der Nummer 5 der Welt zu belassen. Und ganz abgesehen davon, dass es natürlich um President's Cup und da alles Mögliche geht. Wir sind ja im Prinzip eigentlich nach jedem Großereignis schon wieder in der Qualifikation fürs nächste Event. Und da steht jetzt dieses Jahr der President's Cup an. Und im Moment, also wenn er sich da jetzt nicht irgendwie verletzt oder sowas, ist Bryson DeChambeau da mit hundertprozentiger Sicherheit an Bord. Dazu ist er einfach zu gut drauf. Und ja, und das ist halt interessant, finde ich, wie er auch von seinen Mitspielern dann inzwischen wahrgenommen wird und wie sich diese Wahrnehmung auch so ein bisschen ändert. Ich meine, am Anfang haben alle da so ein bisschen kritisch geguckt und sich gedacht, was will der dann mit seinen komischen Schlägern? Da alle gleich lang, das ist doch komisch und das kann doch gar nicht gehen. Und Phil Mickelson und Dustin Johnson haben sich ja dahingehend geäußert, so ungefähr, wenn ich mit dem auf der Runde bin, also wenn ich da komme ich mir total doof vor, wenn der irgendwas sagt, ich check das überhaupt nicht, so ungefähr, die spielen halt eher intuitiv. Und insofern ist der Chambeau da ein wirklich erfrischender Neuzugang, hat sicher auch seine Tücken, aber jetzt hat er mal wirklich ein ganz blitzsauberes Turnier abgeliefert und verdient gewonnen.
Sein fünfter Sieg oder 5 Siege hatte er ja schon auf der PGA Tour eingefahren. Also der weiß auf jeden Fall, wie es geht und sein Ansatz, der führt auch durchaus zum Erfolg. Bisschen zum Leidwesen von Matt Wallace, der keine Chance hatte, da hinterherzukommen, der am Ende aber immerhin alleiniger Zweiter sogar wurde. Best of the rest. Matt Wallace, letzte Saison schon 3-mal Turniersieger gewesen. Also der knüpft aber letztlich mit einer sehr guten Leistung dann auch in Dubai daran wieder an, dass jetzt eben Bryson DeChambeau da der Überflieger war. Oh, Künstlerpech für Matt Wallace.
Ja, der wird sich sicher nicht gefreut haben, dass der Chambeau am Start war, sonst hätte er da gewonnen.
Er hat auch schon angekündigt, das nächste Mal schlage ich ihn. Also auf dem Feld.
Ja, es ist, Matt Wallace ist auf jeden Fall jetzt in guter Form und ist natürlich auch interessant. Ich habe die Berichterstattung vom Golf Channel mir schon angeguckt. Die haben dann eben bla bla bla, Bryson DeChambeau, bla bla bla. Und dann so, ja, zweite war Matt Wallace. A young Englishman who... Und dann haben sie so ein bisschen gezögert und dann sind sie irgendwie, haben sie dann gesagt, ja, der hat schon öfter auf der European Tour gewonnen und ist da schon hervorgetreten und das war aber so völlig so, oh mein Gott, ich kenne den eigentlich gar nicht, keine Ahnung. Sie würden ihn natürlich besser kennen, wenn Thomas Björn ihn als Captain's Pick zum Ryder Cup mitgenommen hätte, was ja nicht passiert ist. Aber Matt Wallace ist auf jeden Fall jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg im Moment. Und ja, also dicht gefolgt übrigens von den beiden Runden, die man schon in also wirklich absolut hervorheben muss, von Paul Waring und Ian Poulter, die ja dieselbe Schlussrunde gespielt haben, jetzt vom Endergebnis her wie Bryson DeChambeau, nämlich eine -8. Nur haben es Paul Waring und Ian Poulter tatsächlich geschafft. Ich meine, die haben keinen Eagle gespielt, dafür aber auch keinen Bogey gespielt. Die haben einfach wirklich bogeyfreie Runde mit 8 Birdies gespielt, alle beide, und haben sich damit noch relativ weit nach vorne spielen können. In Zahlen ausgedrückt um 23 Plätze verbessert, alle beide. Ja. Auf diesen dritten Rang, auf diesen geteilten. Das sind natürlich schon wirklich tolle Tagesleistungen. Übrigens noch getoppt von Justin Harding, der Südafrikaner, der aber eben auch von viel zu weit hinten kam. Also der war auf Platz 38 dann auf die Schlussrunde gegangen und hat eine -9 sogar noch gespielt. Also die 63 ist da definitiv die Tagesbestrunde, auch bogeyfrei. Und dann eben noch ein Eagle mit dabei an der 13. Das war sehr spektakulär und ganz, ganz großartig, aber eben im Prinzip klar, dass er von viel zu weit hinten kam, um da ganz, ganz vorne noch ein Wörtchen mitzureden. Aber das ist als Tagesleistung auf jeden Fall der Weg.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Nennenswert.
immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Und Polter, der hatte in der letzten Woche in Abu Dhabi ja so einen kleinen Einbruch auf der Schlussrunde. Da lief es dann gar nicht. Hat ja auch einen Triple Bogey da gespielt und das lief hinten raus für ihn gar nicht mehr. Der hat jetzt dann wenigstens nochmal Wiedergutmachung feiern können und schon wieder eine gute Platzierung auf der European Tour dann eingefahren. Ian Poulter, also geteilter Dritter. Sergio Garcia auch auf diesem dritten Platz. Der hat dann auch seinen Start ins Jahr letztlich gefeiert.
Ja, und nicht schlecht. Nö. Also auch bogeyfrei übrigens. Also da haben sie sich wirklich jetzt wirklich zum Teil echt hervorgetan auf der Schlussrunde. Garcia eben in Anführungszeichen nur mit der -6, deswegen nicht weiter vorne platziert. Aber überhaupt hat ein sehr, sehr, im besten Sinne solides Turnier gespielt. Er hat überhaupt nur zwei Bogies zu verzeichnen, nämlich in der zweiten Runde eins und in der dritten Runde eins. Der erste Tag war auch schon bogeyfrei. Und so Rundenergebnisse -6, -2, -2, -6, das sind halt die beiden -2-Ergebnisse, sind halt ein Tick zu wenig, um da eben dann zum Beispiel Bryson DeChambeau das Wasser erreichen zu können. Aber Garcia mit Sicherheit zufrieden mit seiner Performance insgesamt. Also der kommt ja auch jetzt gerade erst mal rein in das Jahr. Und Alvaro Quiroz hat wirklich eine sehr, sehr schöne Runde auch gespielt mit einem Eagle an der 3, womit er das Bogey an der 2 ausgeglichen hat und dann hinten raus nochmal drei Birdies. Der ist ja letztendlich einer, der hat am zweiten Tag eine Riesenrunde gespielt mit der 64 und ist ja so ein bisschen ein Sorgenkind, was Verletzungen und so weiter anbelangt. Da hat er aber jetzt mal wieder richtig gezeigt, was er so kann und sich zumindest da Top 3 platziert. Das ist für ihn momentan erstand ein Riesenergebnis, weil es einfach wirklich jetzt lange Zeit nicht so richtig geklappt hat mit den vorderen Plätzen.
Der Titelverteidiger Hao Tong Li, geteilter 12., unter anderem zusammen mit Ernie Els, geteilter 16., Matthew Fitzpatrick, der hatte nach der ersten Runde geführt mit einer 65, das Turnier eröffnet, dann folgten drei 70er Runden, also ein kleiner Einbruch für Matt Fitzpatrick. Tommy Fleetwood teilt sich mit ihm den 16. Platz und dann kommen wir beim geteilten 24. Platz zu Martin Keimer. Der hatte wieder so ein kleines Auf und Ab zwischen nicht gut, solide, nicht gut, solide, ging es immer hin und her. Wenigstens zum Abschluss jetzt nochmal eine 67, eine solide Runde.
Ja, also die beiden Runden, die du mit solide bezeichnet hast, die 67, die wären ja völlig okay, wenn jetzt halt diese 71 und die 72 drumherum nicht wären. Also das ist halt im Schnitt für diesen Platz zu wenig. Den kann Martin Keimer noch ganz anders spielen. Und insofern wird er nicht ganz glücklich da abreisen. Er kann natürlich positiver mitnehmen. Er hat Birdies realisieren können. Es waren aber einfach, also wenn ich zum Beispiel vorhin von Sergio Garcia gesprochen habe und davon, dass er zwei Bogies gespielt hat im Turnierverlauf, eins am Freitag und eins am Samstag. Ja, bei Martin Keimer sind halt am ersten Tag schon zwei, am zweiten Tag zwei, am dritten Tag drei und am Schlusstag auch eins. Also durchschnittlich zwei Bogies pro Runde. Die musste halt auch erst wieder ausgleichen. Und dafür hat er dann nicht Birdie-Serien genug spielen können. Dieser 24. Rang, ich meine, er hat sich immerhin noch nach oben spielen können um 14 Plätze, ist ein gutes Schlussmomentum. Aber das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon, dass wir gesagt haben, ja, der Schlusstag war jetzt gut, aber es sind halt einfach noch zu viele Aussetzer dabei oder einfach zu viele nicht gut genug Runden, wenn man das Wort schlecht nicht in den Mund nehmen möchte. Und insofern, ja, ist halt so semi irgendwie. Also so ganz glücklich wird er nicht sein mit diesem Platz 24.
Für ihn geht's jetzt rüber in die USA, Phoenix Waste Management, dann also die nächste Station, die er dann turniermäßig angreifen wird Anfang Februar, dann drüben auf der PGA-Tour. Und Maximilian Kiefer, der zweite Deutsche, der am Start war, der hat den Cut verpasst. Denkbar knapp, ein Schlag fehlte am Ende nur. Und Kiefer, der hatte noch gehofft nach der zweiten Runde. Da hat er nämlich zum Ausklang der Runde an der 18 noch einen Eagle gespielt und lange, lange gezittert. Aber am Ende stand es dann eben fest. Cut verpasst, ärgerlich, aber er hat es letztlich auf der ersten Runde auch schon mitvergeben.
Ja, also das ist halt schade. Also ich meine, er hatte da wirklich mit den geradzahligen Löchern stand er da so ein bisschen auf Kriegsfuß, hat an der 2 ein Double Bogey gespielt in der ersten Runde, dann an der 4 ein Bogey, an der 6 ein Bogey. Da bist du dann gleich mal 4 Schläge weg, mit 2 Birdies noch wenigstens auf die plus 2 irgendwie gekommen, aber das ist schon mal keine gute Ausgangsposition mit dieser 74 vom ersten Tag. Und am zweiten Tag hast du ja schon gesagt, da waren zumindest auf den Front Nine nur Birdies, 3 Stück. 2 Bogies auf dem Back Nine, ärgerlich, aber immerhin ein Birdie noch dazu. Und dann das Eagle an der 18 hat ihn dann hoffen lassen. Und das ist natürlich dann Quälerei, wenn du dann denkst, vielleicht klappt's. Und dann bist du halt doch einen Schlag am Cut vorbeigerauscht. Da ist er auch in guter Gesellschaft, wie das immer so ist. Da ist auch Jost Lauten, der ja jetzt gute Form hatte. Da ist Henrik Stenson auf dieser minus 2, die eben nicht für den Cut gereicht hat. Das sind auch hinter ihm noch Rafa Cabrera Bello, der übrigens eine wirklich auch echt unterirdische erste Runde gespielt hat mit der 75. Das Gesicht, als der von der 18 runterkam am ersten Tag, da habe ich auch nur gedacht, da würde ich jetzt kein Interview mit ihm führen wollen. Der ist, glaube ich, jetzt gerade nicht so guter Laune. Also damit hat er sich das dann halt auch irgendwie vermasselt. Der hat es dann auch nicht mehr weit genug nach oben geschafft. Natürlich viele prominente Namen, die da jetzt den Cut verpasst haben, auch Bernd Wiesberger immer noch nicht ganz jetzt wieder dran, auch mit der 74 am ersten Tag. Also sie haben alle eigentlich mit am ersten Tag dann schon sich da mit einem Bein ins Unglück geritten und insofern, ja, hat es da nicht gereicht. Kiefer muss das jetzt irgendwie einfach wegstecken und möglichst da nicht mehr so dran denken und beim nächsten Turnier einfach wieder bei Null anfangen. Das sagt sich natürlich immer super leicht von unserer Warte aus, aber hilft da nichts.
Ist, wie es ist. Auf jeden Fall war das unsere Berichterstattung zu diesem Turnier. Wir drücken natürlich weiter die Daumen für die Deutschen, dass dann in den nächsten Wochen dann auch bessere Ergebnisse noch dabei rauskommen. Martin Keimer, den wir dann ja auch auf der PGA Tour verfolgen werden. PGA Tour, gutes Stichwort, gibt es dann morgen bei uns die aktuelle Aufarbeitung des Turniers dort drüben. Das gibt es dann bei uns morgen bei Nur Golf in einer gesonderten kurzen Ausgabe hier auf meinsportpodcast.de. Desiree, vielen Dank für heute.
Gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.